Sie hören SBS German.
Seit 30 Jahren also sind Ost- und Westdeutschland wiedervereinigt. Gerhard Zelter von der Stiftung Berliner Mauer beschäftigt sich mit der Geschichte des geteilten Berlins. Unser SBS-Korrespondent Daniel Salk hat den Historiker direkt auf dem Gelände der Gedenkstätte Berliner Mauer zum Interview getroffen und ihn als erstes gefragt, wie die Teilung seiner Stadt am 13. August 1961 mit dem Bau der Mauer zustande kam.
Auf der einen Seite hat man natürlich einen langen Prozess der Teilung. Das beginnt 1948 mit der politischen Teilung von Berlin, die aber auf das Alltagsleben der Menschen einen sehr diffusen Einfluss nur hatte. Das bedeutet, man konnte bis zum Bau der Mauer die beiden Stadthälften, man konnte hin und über wechseln, wie man wollte. Genaue Zahlen haben wir natürlich nicht, aber wir vermuten, dass jeden Tag 500.000 Menschen diese Grenze passiert haben. 1961 dagegen, es gab überall schon Vermutungen, was wohl passieren würde und wann es wohl passieren würde. Also, dass etwas passieren würde, haben eigentlich alle ein bisschen erwartet. Die Lösung, die die SED, also die kommunistische regierende Partei in Ostdeutschland, dann gewählt hat, mit der hat man tatsächlich nicht gerechnet. Also eine Mauer zwischen beiden Stadthälften und um ganz West-Berlin herumzubauen. Weil alle ein bisschen geglaubt haben, dass das gar nicht geht. Das war tatsächlich ein Irrtum, das ging schon mit der nötigen Gewalt, aber deswegen war der Bau der Mauer 1961 eine ziemliche Überraschung. Und es war nicht nur eine Überraschung, es war ein Schock.
Wie sehr hat es dann das Leben der Berliner verändert? Also Sie haben es ja angesprochen, diese Grenze war belebt, die wurde jeden Tag passiert von Tausenden von Menschen, von Hunderttausenden von Menschen. Wie hat das dann den Alltag der Berliner verändert, als die Mauer plötzlich da war?
Die erste Veränderung betrifft das, was die Leute in ihrem Alltag angeht. Also wirklich keinen Kontakt mehr zu haben zu engen Freunden und Verwandten. Und was das bedeutet, muss man sich einfach, wir haben hier in der Straße zum Beispiel ein Beispiel gehabt, wo ein oder zwei Wochen nach dem Mauerbau ein junges Paar, das hat geheiratet, und die kommen dann und besuchen die Großeltern. Die Großeltern können nicht mehr herüber. Hier war das noch eine Sondersituation, weil die Häuser direkt an der Grenze lagen. Man konnte noch in den Westen gucken, wenigstens. Und das heißt, dieses junge Paar geht zu den Großeltern im Brautkleid, im schwarzen Anzug, wie man es damals gemacht hat, mit dem Brautstrauß, mit ein paar Verwandten dabei. Und sie können sich noch zuwinken. Und die Großeltern können zur Hochzeit nicht kommen und sie können ein Geschenk lassen sich herunter an einem Seil, aber können nicht mal die jungen Leute in den Arm nehmen oder sowas. Das ist illustriert, glaube ich, ganz gut, was es im Alltag bedeutet. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie haben eine Freundin, einen Freund drüben, mit dem Sie jetzt mit einmal nicht mehr einen Verlobten, eine Verlobte, die Sie nicht mehr sehen können. Das ist, glaube ich, das, was im Alltag das Prägendste ist.
Ja, 1961 war die Mauer dann da. Herr Zelter, wie ist es dann weitergegangen in Berlin? Weil irgendwie mussten ja die Leute dann plötzlich mit dieser Mauer mitten in der Stadt leben.
Was mittelfristig dann passiert ist, dass sich beide Seiten gewöhnen müssen. Es gab keine Alternativen. Das heißt, man musste langsam auch akzeptieren, dass das so ist. Es gab dann im Westen zum Beispiel eine relativ große Bewegung, die versucht haben, Leuten herüberzuhelfen, indem sie Autos umgebaut haben, Tunnel gegraben haben, falsche Pässe organisiert haben und so weiter, dass die Leute, also ihre Verwandten, ihre Freunde, ihre Liebste rüberzuholen. Was mit der Stadt passiert, ist dagegen etwas ganz anderes. Die Stadt verändert sich vollständig. Die alte Berliner Mitte gehört jetzt zu Ost-Berlin, also das alte Stadtzentrum. Und es bleibt das Stadtzentrum der neuen Hauptstadt der DDR, die sich daraus entwickelt, aus Ost-Berlin. West-Berlin hat kein Stadtzentrum mehr. Das heißt, da entwickeln sich neue Zentren. Und wir haben auf der dritten Ebene, haben wir sicherlich auch eine Veränderung der Mentalitäten auf Dauer. Was bedeutet, die Leute, die in Ost-Berlin in diesem Regime leben, das sehr stark von autoritären Strukturen, von Zwang bestimmt ist, von Vorstellungen der Partei, denen die Leute folgen müssen. Da entwickeln sich entsprechend stärker autoritär ausgeprägte Strukturen, während wir im Westen dann ja mit 1968 und so eine starke Liberalisierung haben. Und was bedeutet, dass die Leute dann schon sich ein bisschen unterschiedlich entwickeln.
Sie haben das eben gesagt, die Leute entwickeln sich unterschiedlich. Hat man sich dann noch auf beiden Seiten als Berliner gefühlt? Also war dann trotz dieser Mauer noch ein Wir-Gefühl in der Stadt?
Ob das ein Wir-Gefühl war, das weiß ich gar nicht genau. Aber was man sicher sagen kann, dass sich die Menschen auf beiden Seiten der Stadt eindeutig als Berliner gefühlt haben. Und das ist auch immer einen Blick nach drüben gab. Der war im Osten vielleicht stärker, also weil man dort auch einen Blick hatte, sagen wir, auf die Konsummöglichkeiten im Westen und ein bisschen, na, was man auch gerne für sich gehabt hätte. Auf die freiere Entfaltung des Lebens, auf das völlig anders geartete Kinoprogramm, um nur ein Beispiel zu nennen. Aber dadurch, weil es ja, das darf man nie vergessen, extrem viele persönliche Verbindungen, familiäre, freundschaftliche und so weiter, zwischen den beiden Stadthälften ja weiter gab. Dadurch gab es auch immer eine Bezogenheit. Das nahm über die Jahrzehnte natürlich etwas ab. Also ich bin zum Beispiel erst in den frühen 80er Jahren nach Berlin gekommen und ich hatte keine Beziehung zu Ost-Berlin. Also ich bin ein West-Berliner gewesen in dieser Zeit. Das ist schon wahr. Also die Nachgezogenen, da verändert sich das. Aber bei den richtigen Berlinern ist es bis 89, glaube ich, sehr, sehr stark geblieben.
Wie war das denn dann für Sie persönlich, als Sie als junger Mensch hierher gekommen sind, dann quasi in dieser Stadt mit der Mauer gelebt haben? Wie war da so das Gefühl in der Stadt?
Also es gibt eigentlich nur eine richtig ehrliche Antwort. Und das war bei meinen Freunden, glaube ich, wenn ich mich zurückerinnere, sehr ähnlich. Uns hat es einfach nicht gekümmert. Das kann man sich nicht vorstellen. Also man lebt eingemauert, man hat diese andere Stadthälfte und wir haben uns dafür sehr wenig interessiert. Das war jetzt nicht nur so eine Clique, sondern das war bei den Zugezogenen war das sehr stark.
Wie war das denn bei den Berlinern, die quasi schon immer Berliner waren? Hat sich da im Laufe der Jahre dann auch so, ja, so eine gewisse Normalität eingestellt?
Ja, Normalität entwickelt sich natürlich immer. Das geht gar nicht anders. Es gibt sicher auch eine resignative Haltung, dass man eben nichts ändern kann. Man hat auf der anderen Seite ja seit den 60er Jahren langsam diese Annäherung der beiden Blöcke aneinander, diese deutsch-deutsche Annäherung führt in Berlin dazu, dass man ja dann auch wieder nach Ost-Berlin kann. Also, dass man die Verwandten tatsächlich wieder sehen kann und so, wo das alles nicht mehr ganz so drastisch ist. Also, die Trennung ist immer noch da, aber man kann wenigstens miteinander reden und dadurch bleibt das, sagen wir, das Zusammengehörigkeitsgefühl, gerade unter diesen Alt-Berlinern, bleibt relativ stark, glaube ich.
Es war ja aber leider so, dass diese Mauer quasi nicht nur ein Klotz war, der mitten in der Stadt stand, sondern die hat auch Menschenleben gefordert. Es sind Menschen gestorben an der Mauer.
Ja.
Also wie war damals die Situation? Es gab ja zahlreiche Todesopfer.
Ja, wir haben in der Zeit zwischen 1961 und 1989 tatsächlich allein in Berlin 140 Todesopfer, also mindestens, von denen etwa 100 bei der Flucht gestorben sind. Also hier zum Beispiel konnte man in dieser Straße, in der wir die Gedenkstätte haben, konnte man in den ersten Monaten noch aus den Fenstern springen, aus den Fenstern sich abseilen, weil direkt vor dem Haus der Westen begann, bevor die Bewohner dann alle zwangsweise umgesiedelt worden sind. Aber auch dort gab es schon Unfälle, also Leute, die sich abgeseilt haben und die Feuerwehr war nicht schnell da und die sind dann aufs Pflaster und gestorben. Es gibt einen jungen Studenten hier am Ende der Straße, der versucht, über das Dach in den Westen zu springen und er wird verfolgt von ostdeutscher Polizei und kann deswegen nicht so zielgenau springen, wie er das gedacht hatte und springt neben das Rettungsnetz der Feuerwehr und stirbt natürlich an den Folgen. Diese Grenze, das muss man sich ja vorstellen, die dient ja dazu, genau das zu verhindern, dass Leute in den Westen gehen. Also stehen dort bewaffnete Soldaten, die Leute festzunehmen haben und wenn sie das in einer Situation sind, wo sie denken, sie schaffen das nicht mehr, eben auch scharf zu schießen haben. Und das fordert natürlich auch sehr viele Todesopfer.
Zum Glück gibt es die deutsch-deutsche Grenze schon seit 30 Jahren nicht mehr. An den Tag des Mauerfalls erinnert sich Historiker Gerhard Zelter noch persönlich. Wie es zur Wiedervereinigung Deutschlands kam, hören Sie und ich gleich im zweiten Teil dieses Interviews von SBS-Reporter Daniel Salk.
Trinken Sie während der Covid-19-Pandemie mehr Alkohol als gewöhnlich? Wenn Sie über Ihren Alkoholkonsum oder den einer Ihnen nahestehenden Person besorgt sind, wenden Sie sich an die National Alcohol and Other Drug Hotline unter 1800 250 015 oder gehen Sie auf die Webseite von drughelp.gov.au.
So, dann hat sich irgendwann im Verlaufe der Zeit, quasi Osten und Westen haben sich wieder angenähert und dann irgendwann kam eine Überraschung über Berlin hereingebrochen und dann haben sich die Menschen plötzlich wieder in den Armen gelegen. Was ist denn damals passiert?
Na, das ist vielleicht sogar vergleichbar zu dieser Situation 1961, nur dass es natürlich andersrum war. Aber wir haben ja im West-Berlin die Proteste und die Bildung einer formierten Opposition in der DDR haben wir durchaus schon verfolgt. Also das war interessant, das war spannend. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie ich das erste Mal, wo diese Lockerung dann auch in den Medien, wo die mit einmal ein bisschen mehr schreiben durften, was sie denken und was tatsächlich passiert, wo wir angefangen sind, die DDR-Nachrichten zu gucken, also Aktuelle Kamera, weil wir sehr interessiert daran waren, was dort passiert und wer da wie agiert und wer auf der Straße ist und so. Also das ist ein Prozess, den wir durchaus verfolgt haben. Also insofern kam das nicht völlig überraschend. Überraschend war dann nur die Schnelligkeit der Maueröffnung. Damit haben wir natürlich nicht gerechnet. Und ja, es war eine sehr starke Ausnahmestimmung in der Stadt damals. Also das ist nicht nur an den Grenzübergängen so gewesen, dass die Leute in den Armen gelegen haben, sondern es war, also in meiner Erinnerung würde ich sagen, wir haben ein paar Tage, das stimmt gar nicht, aber gefühlt war das so, als hätten wir ein paar Tage, hat ja niemand zum Beispiel gearbeitet. Was nicht stimmt, ich habe gearbeitet, alle anderen haben das auch getan. Aber viele Leute waren draußen, haben geguckt und haben, dann kamen eben auch die Leute aus Ost-Berlin und dann langsam auch aus dem Umland. Ja, das war so eine heitere Aufbruchstimmung damals.
Also ich habe mich letztens mit einer Frau unterhalten, die kommt eigentlich aus dem Westen und war mehr oder weniger zufällig dann in West-Berlin quasi an einem Tag, an dem die Mauer gefallen ist. Die hat dann irgendwie berichtet, dass da wirklich getanzt wurde, die Leute sind auf die Mauer hochgeklettert. Ja. Wie haben Sie das denn damals miterlebt?
An dem Abend haben wir das noch nicht richtig realisiert, weil wir einfach, ich glaube, im Theater waren. Und in der Zeit waren wir natürlich abgeschottet von dem, was draußen passiert. Wir haben uns vorher zum Essen getroffen und da hörte man im Radio schon, dass die Leute sich an den Grenzübergängen versammeln und so weiter. Aber was das geben würde, war uns da noch nicht klar. Und ich weiß, dass wir mit Freunden zusammen am nächsten Abend eine Party hatten. Und da hatten mit einmal Leute auch schon Freunde mitgebracht, die gerade das erste Mal nach West-Berlin gekommen waren, die aus Ost-Berlin waren, zum Teil auch schon von weiter weg, die aus der DDR angereist waren. Das war ein komisches Erlebnis für uns, weil für uns waren die wirklich, die waren ungefähr in unserem Alter, aber trotzdem hatten wir den Eindruck, dass die sehr anders sind. Und das werden die sicher auch geglaubt haben.
So, jetzt schauen wir doch mal in die Gegenwart. Wir haben jetzt sehr viel über die Vergangenheit gesprochen. Die Mauer ist nicht mehr da, Berlin ist wieder eine Stadt. Aber wie prägt denn diese Mauer, die da mal war, immer noch Berlin?
Das ist eine der schwierigsten Fragen überhaupt. Also wie die Teilung, die wir 28 Jahre hatten und wir sind jetzt gerade, wo wir länger wieder ohne Mauer leben als vorher mit. Und ich hatte sehr lange den Eindruck, dass, was Sie die Mauer in den Köpfen genannt haben, dass es eine starke Übertreibung war, weil es eben über all die Jahre diese Verbindungen gab. Und wenn ich mit Leuten aus Ost-Berlin schon in den 90er Jahren geredet habe, habe ich sehr stark den Eindruck gehabt, dass die an ähnlichen Dingen interessiert sind wie ich. Wenn man sich jetzt die politischen Entwicklungen anguckt, die in Ost- und Westdeutschland ein bisschen auseinandergehen, kann man manchmal den Eindruck erhalten, dass doch die Unterschiede noch größer sind. Aber wie groß sie tatsächlich sind, ich würde da ungern eine abschließende Meinung hier formulieren, weil ich glaube, das wird sich auch noch weiter verändern. Und ich habe den Eindruck, dass bei den jungen Leuten, also Leute, die unter 30 sind, in Ost- und West-Berlin die Unterschiede extrem viel geringer sind als die zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen manchmal. Also dass da die Annäherung viel, viel schneller gewesen ist als auf gesamtdeutscher Ebene.
So die Unterschiede in den Köpfen, wenn ich sie jetzt so richtig verstanden habe, die bauen sich langsam aber sicher ab. Aber was eben bleibt, das Stadtbild, was Sie vorhin angesprochen haben von Berlin, das hat sich damals verändert und das bleibt ja auch so. Also
Berlin ist eine Stadt, die sich extrem schnell verändert, das darf man nicht vergessen. Also wenn Sie sich den Potsdamer Platz anschauen, werden Sie überhaupt fast keine Erinnerung mehr daran haben, dass dort die Mauer quer durchlief. Das ist nicht mehr sichtbar. Deshalb ist ja auch eine von mehreren Gründen, weshalb wir diese Gedenkstätte so wichtig finden. Nämlich, dass man gerade, weil man das an vielen Stellen gar nicht mehr sieht, dass Berlin geteilt ist, und man trotzdem aber Berlin nicht versteht, wenn man sich nicht daran erinnert, dass es geteilt ist, war. Also wenn man zum Beispiel hier in diesem Viertel herumgeht, erinnert tatsächlich nichts mehr daran, dass hier mal Innenstadt war. Das entwickelt sich gerade wieder ein ganz klein bisschen neu. Aber das ist auch ein Prozess, der sehr lange dauert. Und wenn man hier herumläuft und nicht weiß, dass die Mauer hier mal gestanden hat, wird man nicht verstehen, warum die Häuser in der Weise gebaut sind, warum das Viertel insgesamt so organisiert ist, wie es organisiert ist. Und das betrifft, glaube ich, ganz Berlin.
So, Sie haben eben angesprochen, also wir sitzen jetzt hier tatsächlich noch hinter einem Stück Mauer oder vor einem Stück.
Ja. Ja, wir sitzen im Westen, im alten Westen.
Genau, ich meinte jetzt eher so von der Blickrichtung, ich sitze dahinter, Sie sitzen davor. Warum erachten Sie es denn so wichtig, dass man da tatsächlich noch dran erinnert? Warum braucht es diese Gedenkstätte?
Also einen Grund habe ich ja eben schon genannt. Das zweite ist, dass diese Trennung und vor allen Dingen auch das Grenzregime und die kommunistische Diktatur schlichtweg schmerzhafte Prozesse hinterlassen hat. Und so eine Gedenkstätte fokussiert das und hilft, damit umzugehen, hilft sich daran zu erinnern, hilft sich aber auch, sagen wir mal, das langsam vielleicht zu bewältigen. Und das Dritte und wahrscheinlich das Wichtigste ist natürlich auch, dass man sich der Opfer durchaus auch erinnert. Weil an denen wird am deutlichsten sichtbar, was es bedeutet hat, geteilt zu sein. Also, dass man einerseits den Druck sieht, trotz der Gefahren, die diese Mauer für einen Flüchtling geboten hat, in den Westen zu wollen. Und eben auch das, was dann zum Teil passieren kann, wenn an so einer Grenze geschossen wird.
Eine letzte Frage hätte ich jetzt noch an Sie. Zwar, Sie haben ja die Mauer dann doch noch ein bisschen erlebt als zugezogener Westberliner. Jetzt steht da hinten ein Stück. Wenn Sie sich das heute anschauen, was Sie wahrscheinlich jeden Tag tun werden, weil Ihr Büro hier ist und Sie sich ja auch damit eingehend beschäftigen, was macht das noch mit Ihnen, wenn Sie diese Reste noch sehen?
Ich muss sagen, aufgrund dieser berufsmäßigen Beziehungen, die ich habe, freue ich mich tatsächlich jeden Tag. Und zwar nicht über die Mauer an sich. Ich freue mich ein bisschen darüber, dass wir sie haben erhalten können. Als Zeugnis dessen, was vor 1989 passiert ist. Als Zeugnis dessen, was 1989 passiert ist. Aber ich freue mich insbesondere darüber, dass so viele Leute hier sind. Und zu sehen, dass die Leute das annehmen, dass sie gerne hierher kommen, dass es sie interessiert, die Geschichten hier zu lesen, zu sehen, zu verstehen. Das ist natürlich eine wunderbare Erfahrung und deshalb freue ich mich jeden Tag.
Dankeschön.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.